Hi, hier ist Stefan Klankrich von Extrabreit und
Kai Hawaii und ihr hört The Block of Rock.
Hallo, willkommen bei The Block of Rock, deinem Hardrock und Heavy Metal Podcast Musikmagazin. Ich bin Uwe Lerch und ich nehme dich Backstage mit zu den Rockstars. Natürlich quatschen wir über die Musik, die uns alle verbindet, über neue Platten, über Livepläne und was früher so war. Aber wir sprechen auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert und welche Rockstar-Tipps haben sie für dich da draußen? In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! In der heutigen Episode reisen wir in das Ruhrgebiet zu einem Podcast mit Doppel-T. Südlich meiner Heimatstadt Dortmund befindet sich Hagen, eine City, die in den frühen 80ern jede Menge Popstars hervorgebracht hat. Zwei von ihnen melden sich mit ihrer Band Extrabreit in diesen Tagen sehr lautstark zurück. Ihre Single »Die Fressen aus dem Pott« ist schon jetzt ein richtiger Ohrwurm. Ich traf Sänger Kai Hawaii und Gitarrist Stefan Kleinkrieg auf ein paar Bier im Wirtshaus Spinne in der Hagener Innenstadt und wünsche euch jetzt schon einen schönen Durst.
Ja, ich wage mich nach Hagen zum Heimspiel mit Extrabreit, der quasi dienstältesten Boyband Deutschlands, so wurde ihr damals bezeichnet. Was bedeutet Hagen heute für euch?
Ja, für mich immer noch zu Hause. Ich war zwar mal ein paar Jahre in Hamburg, aber lebe jetzt schon seit 2001 wieder hier. Vorher ein bisschen in Brickerfeld und so. Geboren, Heimat. Ja, das ist Heimat.
Ja, für mich ist es natürlich auch nach wie vor Heimat, wo ich schon lange nicht mehr lebe. Ich glaube inzwischen 27 Jahre. Das ist nun mal die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, die Umgebung, da wo alles begann, und natürlich bin ich auch noch oft hier, weil eben das Probehauptquartier der Band hier noch ist und die anderen Jungs hier unten sind, und deswegen komme ich natürlich auch noch öfter her.
Wir sind ja hier in einem sehr traditionellen Wirtshaus in der Spinne. Habt ihr hier früher öfter auch getagt?
Oh ja.
Auch schon lange bevor es Extrabreit gab. Ich war hier so schräg gegenüber, habe ich meine Lehre gemacht im Kaufhof als Dekorateur. Und wenn er um 5 Uhr Feierabend war, sind wir dann regelmäßig hier in die Spinne gegangen und paar Biere getrunken. Das war, also, wir haben das jetzt leider so in den letzten Jahren so ein bisschen modernisiert. Früher war das wirklich ein Laden, der halt aus den 40ern oder 50ern.
Ja, also das gab es ja in den 50ern, meine Eltern kannten.
Die Eltern kannten das auch alle schon. Und das war, also früher war das so, hatten die, glaube ich, mir hier den höchsten Bierumsatz, den es überhaupt in Deutschland
pro
gab.
Pro Quadratmeter, hieß es mal. Ja,
aber nicht nur wegen euch.
Nein. Die Karnevalszeit, nee, das war
vor unserer trainierten Zeit. Also da war der Zapfhahn dann an, der wurde abends angemacht und wurde auch nicht mehr zugemacht. Da hat immer nur die Gläser da drunter geschoben. Und früher hast du hier der gesamte Vorplatz, der ist, war an jedem Wochenende, also bis dahin, war es schwarz vor Menschen. Das ist vorbei. Diese Leute gibt es nicht mehr. Irgendwie.
Ja, diese Art von Kneipenkultur, in der Form gibt es das halt nicht mehr. Aber wir haben hier immer wieder auch im Laufe der Jahrzehnte, kann man sagen, später in den 80ern sind wir immer eingekehrt, bei Proben, öfter Pause gemacht, da mal kurz über die Spinne.
Hier vorne war noch ein anderer Laden, praktisch ein Ableger von der Spinne, der hieß damals der Lüster. Die hatten einen exorbitanten Lüster unter der Decke hin, da gab dann gleich den Namen. Und die hatten auch eine gute Küche. Und dann sind wir nach den Proben immer länger, haben das gegessen und getrunken. Und manchmal dann auch sehr, sehr lange da. Und mein Freund Hawaii immer ständig den neuen Beaujolais begrüßt.
Das war nämlich der Schlüssel in dem Sinne. Der neue Beaujolais.
Da stand dann draußen und dann schüttelte
der. Bitte einmal buchstabieren.
Einmal lief es so aus dem Ruder, dass ich hier in dem vollbesetzten Laden, weil ich wirklich völlig desorientiert war, auf den Barocker geklettert bin und in Spülböcken gepinkelt habe. Mit nach dem neuen Beaujolais. Also,
genau.
Ja, das, ja.
Und hier in dieser Meile ist auch heute noch, aber damals sehr opulent draußen, war dann immer der Wein Weihnachtsmarkt, der Hagener Weihnachtsmarkt, was um die, wenn dann aus unserem Proberaum, aus der Bahnhofsgegend kam, dann über den Weihnachtsmarkt gegangen, das war einfach, das war, also das ist eigentlich so die Zeit, wie wir uns an Hagen erinnern. In den letzten Jahren hat sich eigentlich jeder von uns ein bisschen privatisiert. Wenn man nochmal weggeht mit Freunden, dann trifft man sich zum Essen oder so, weil die wie man früher gesagt hat, die alten Männerkneipen gibt es nicht mehr. Das, wo die Opas auch drin waren, wo man reinkam und wo dann der Opa, da kommt da die Schule. So. Das gibt es ja alles nicht mehr. Und die Kid-Kneipen von heute sind, glaube ich, eher so Bistros und so. Und, das ist nicht so unser Ding.
Früher war es dann auch immer noch so ein ehemaligen Treffen, weil die Leute ja über Weihnachten, die aus Hagen kamen und inzwischen im Exil waren, und da gab es ja eine Menge, die kamen dann halt über Weihnachten auch immer nach Hause, um mit der Familie, mit den Eltern zu feiern, und da traf man sich zum Beispiel Heiligabend schon mittags hier und glühte schon mal vor, ne, bevor das dann alles losging, das Familientheater, und das war immer sehr schön. Also man hat dann trafen sich dann auf einmal alle wieder, auch die, die sich eben schon ein, zwei Jahre oder so nicht mehr gesehen an. Und ja, das hat eben Tradition, und das ist auch immer ein ganz gutes Gefühl. Also ich mag Tradition.
Ihr scheint mir ja sehr verbunden zu sein hier auch mit der Heimat. Das sieht man ja auch im neuen Video. Da hat man den Kreis ja etwas erweitert. Ihr redet ja letztendlich um den Pott, der ja etwas größer ist als Hagen allein. Aber ihr seid ja mit dem Auto ein bisschen durch die Gegend gefahren. Was verbindet euch denn mit dem Pott? Warum ist es im Pott so schön?
In erster Linie ist das ja, ist der Pott ja im Prinzip von oben gesehen, ist es eine Stadt. Dortmund ist aber wieder was anderes als Bochum. Und so ist es also nicht, dass das wie in einer Stadt ist, sondern das ganze Gebiet ist so. Das ist ein unheimlicher Schmelztiegel von allen möglichen Kulturen mittlerweile auch. Das kann man nicht ausblenden. Das ist also, aber das war schon immer so. Also
ja, man denkt an die Polen.
Die Polen, die hier hinkamen, die Kaczynskis und so, das sind ja auch nicht deutsch ansässig. Also es ist nicht dann nur das Müller-Meyer-Schulze-Gegend, sondern es ist ein Schmelztiegel von Europa.
Kawaiski und Kleinkriegski.
Ja. Also wir haben natürlich auch deswegen eine Beziehung. Es gibt ja Leute, die sagen, Hagen gehört nicht zum Ruhrgebiet. Ja, die einen sagen so, die anderen so. Wir haben das allerdings immer so gesehen, dass wir zum Ruhrgebiet gehören, weil wir haben nie das Sauerland der R gerollt, wie Lübcke. Oder solche Leute kannte ich aber eigentlich nie. Aber wir sind zum Beispiel natürlich damals auch, schon in jungen Jahren sind wir natürlich nach Dortmund gefahren, in die Disco, ins Jara oder in die Westfalenhalle, wenn es eine gute Band gab, oder nach Bochum ins Kino oder in die Zeche oder nach Essen in die Grugerhalle. Also Pott, der ganze Pott, wenn man so will, war für uns eben auch ein Stück Heimat. Und diese ganze Mentalität und die Sprache, der Slang, unterscheidet sich nicht sehr von dem, so wie es hier ist. Also wir zählen uns definitiv zu Ruhrgebiet.
Wir haben zwar keine Kohlenminen, aber dafür hatten wir früher, wenn das Haspa Gold abgestochen wurde, irgendwie als dann noch die Eisenindustrie hier war und so, dann war das schon eine Industriestadt. Die ganzen Batterien und die von Paff und Trellal, aber es ist ja nur alles weg.
Und eben, natürlich gab es hier Kohle, gab es nicht, aber es gab natürlich Stahlwerke, es gab Stahlverarbeitung. Also
dafür brauchte schon, man ja wieder die Kohle.
Ja. Und deswegen ist es
natürlich ganz so. Natürlich sind wir auch der Notausgang zum Sauerland, das ist die Grenze.
Genau auf der Grenze. Ja, aber das ist auf der anderen Seite, da habe ich nie geguckt.
Ihr habt ja einige Highlights hier aus dem Pott auch in eurem neuen Video vorgestellt, was ja jetzt die Tage rausgekommen ist. Die Fressen aus dem Pott, wo ihr ja, sag ich mal, zu fünft quer durch den Pott fahrt und habt sehr schöne Bauwerke auch vorgestellt, auch welche in Schwarz-Gelb, die mir besonders gut gefallen haben. Aber wie lange habt ihr euch denn überlegt, was ihr da einfach präsentieren wollt?
Also das hat sich auch, also es war ja klar, dass was nahe liegt, erstmal, wir mussten ja mal losfahren und wir hatten ja nun auch dieses spezielle Auto, was aus Köln kam, was man auch noch sieht am Kennzeichen.
Aus steuerlichen Gründen wahrscheinlich.
Aus steuerlichen Gründen. Das wegzupixeln wäre der reine Wahnsinn gewesen. Das hätte also Tage an Rechnerkapazitäten gekostet. Das wurde natürlich auch zu Recht etwas belächelt. Wir haben dann natürlich gleich behauptet, wir mussten den Wagen leider in Köln klauen, weil wir im Ruhrgebiet keinen solchen gefunden haben. Wir waren halt in Dortmund, Bochum, Witten, so die Ecke, und dann hatten wir eben auch noch Bilder, vor allen Dingen diese wunderbaren Luftbilder von meinem Freund Freddy Röckenhaus, mit dem ich Colorfield, sagt ihr vielleicht was, die Firma, die haben wir Deutschland von oben gemacht, und da haben wir einige Bilder von benutzt, die haben das Ganze natürlich auch noch sehr veredelt, und wollten einfach ein paar schöne Szenen und auch ein bisschen eine Hommage ans Ruhrgebiet sein, ja, und zwar besten Gewissens. Und dann haben wir dabei dann auch noch diese wunderbare Pommesbude in Witten entdeckt, die ja auch Legende ist und die man wirklich nur empfehlen kann.
Und Eddies Durst und Durstsalon, wenn ich das mal, Express, nicht Salon.
Ja, Eddies Durst.
Durst und Durst Express, wenn ich es mal empfehle, ausgezeichnet, kann man unumwunden weiterempfehlen.
Und das war in der Tat ein ganz netter Trip, ein wunderbarer Nachmittag.
Lohnt es sich denn, wenn wir nochmal über Hagen sprechen, heute nochmal als Musiker nach Hagen zu kommen? Ich meine, ihr habt es ja damals in den 80ern besungen und es gab ja auch einige Musiker, die aus Hagen kamen, die dann erfolgreich waren. Und ich meine jetzt nicht nur Nena oder auch Grobschnitt. Ich denke auch an die Humpe-Geschwister und ja, im Grunde genommen im Nachhinein, ich wusste gar nicht, dass Moose Tee auch aus Hagen kommt.
Ja.
Aber lohnt es sich heute noch, ist Hagen immer noch ein Schmelzstiegel für Kreative, für Künstler,
können
für
Musiker? Können wir eigentlich gar nicht so sagen, weil viele von den neuen Bands oder so, die kennen wir nicht. Wir kennen eine, die uns sehr nahe ist, das ist Josh and the Blackbirds, die machen aber eher so eine englische Geschichte. Bei uns war es natürlich, dass wir angefangen haben, gab es ja so das, was man irgendwie immer so ein bisschen abfällig die NDW nimmt. Das war aber eine gewisse Bewegung, dass sich die Leute wieder darauf konzentriert haben, in Deutsch zu singen irgendwie und die Musik neu zu entdecken, also keinen Bombast zu machen, sondern kleine, überschaubare Lieder, wie wir auch gemacht haben. Und da war ein großes Publikumsinteresse da. Ich weiß nicht, ob das heute so ist. Es gibt hier wahrscheinlich auch ein paar Hip-Hop, das kennen wir nicht so. Also damals gab es dann so eine Straße, die Seelandstraße, oder noch vorher gab es die Fabrik Göke, und wenn du dann dich der Fabrik genähert hast, dann war das schon vom Weiten nur so ein Hub, 30 Bands da drin geprobt und so. Das weiß ich aber heute nicht mehr.
Nee, also ich kann das natürlich auch nicht mehr beurteilen. Ich würde mal sagen, damals, das war Hagens magische Viertelstunde. Ja, und ich glaube, so in der Form ist es danach, denke ich, nie wieder gewesen. Das hätte man mitbekommen. Es war ein kosmisches Zusammentreffen, sag ich mal, verschiedener Faktoren. Und das kann man schwer wiederholen. Also, wenn du mich fragst, ob ich heute einem Musiker raten würde, nach Hagen zu gehen, um irgendwie eine Karriere zu starten, würde ich sagen, eher nicht.
Gib den Brotberuf bitte nicht auf. Also das mit Sicherheit, aber das ist ja wahrscheinlich in jeder Stadt so. Zu der Zeit gab es in jeder Stadt eine unglaublich starke Szene. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten heute ist. Hier ist das, glaube ich, nicht mehr so. Auf jeden kriegen wir das nicht mehr so mit. Dann sind jetzt jüngere Leute.
Vielleicht setzt ihr ja mit eurem Video und auch dem Song generell dem Ruhrgebiet ja nochmal ein Denkmal oben drauf. Und vielleicht raffen sich ja nochmal die ein oder anderen Musiker auf, was zu machen, und Hagen kommt nochmal wieder auf die Poplandschaft. Aber was können wir denn von Extra Breit dieses Jahr noch erwarten? Ich habe gehört, ein neues Album steht an, über das wir ja dann auch noch im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen. Aber vielleicht könnt ihr mir so einen kleinen Ausblick schon mal geben, was denn da so passieren soll.
Das sind 13 Titel. Das ist unser 13. Album. Und aus dem Grund ist es natürlich auch nicht 13 genannt, weil es gibt so viele 13 Albums.
Es erscheint am Freitag, dem 13. November. Und genau, und hat auch ein bisschen unser Debütalbum, da waren auch 13 Titel drauf. Und das ist ja nun jetzt ein Spätwerk. Wer weiß, ob es nicht das letzte ist. Das muss man abwarten. Aber das schien uns alles ganz gut zu passen. Und
der Titel ist am Anfang ein schönes, strammes Korsett gesetzt, damit wir irgendwie so eine gewisse Disziplin und eine Struktur da rein gebracht haben.
Und die Songs handelt von, was sind die Themen von Extra Breit 2020?
Also das Album heißt Auf Ex, und man könnte jetzt erwarten, dass vielleicht das so ein Sampler von Saufliedern ist, ist aber nicht, also es ist kein einziges Sauflied drauf. Man kann aber schon dazu was trinken, also das ist nicht verboten.
Eine Kleinigkeit.
Ja, eine Kleinigkeit. Ja, die Themen, das ist immer so schwer, so in einem Atemzug zu sagen. Es geht um Spaß, es geht um Lebensmut, es geht ums Ruhrgebiet, aber es geht auch um den Tod.
Und es geht auch darum, wie sich eine Band definiert in unserem Alter. Wir sind ja nur, das ist so ein Running-Gag bei uns. Also ich sage zu dem anderen Gitarristen, ich sage, Bubi, Wenn dir mal irgendwann jemand gesagt hätte, da unten spielt eine Band, die beiden Gitarristen sind so etwas über 60. Lass doch da hingehen. Hättest du früher gesagt, leck mich doch am Arsch, mir egal wie gut die sind, die sind mir einfach zu alt. Aber das war natürlich zu einer Zeit, dass man noch gar nicht wusste, wie viel Spaß das macht, Musik zu machen. Und sag mal, Alter ist ja eher so ein Schmerzdiagramm. Wenn es nicht mehr auszuhalten ist, dann wird es ganz übel. Aber solange wie du das machst, wo du Spaß dran hast, und wer erkennt immer wieder bei Live-Gigs, dass das doch eine Bubble ist, die irgendwie dann dahingesetzt. Wenn wir dann anfangen, dann ist das wieder so wie am Anfang.
Ja. Ich denke, wir haben auf jeden Fall versucht, Songs zu machen, die nicht so larmoyant sind, im Sinne von, ja, ach du Scheiße, und jetzt sind wir so alt oder was weiß ich. Aber wir haben auch nicht versucht, so zu tun, als wäre nichts passiert. Ja? Also man versucht da irgendwie so eine Balance zu halten. Also ich glaube nicht, dass man das von Texten und zum Teil auch von der Musik jetzt, sagen wir mal so, in eine Reihe stellen kann mit unseren Anfängen. Aber andererseits in einer gewissen Weise doch. Wir versuchen halt möglichst konkret unsere eigene Lebenswirklichkeit da irgendwie einzufangen und irgendwas zu schreiben, was dann vielleicht doch möglichst auch noch andere nachvollziehen können, aber im günstigsten Fall auch noch Menschen, die nicht in unserem Alter sind, sondern auch noch ein paar mehr Jahre vor sich haben.
Wir lassen uns überraschen. Wir hören auf jeden Fall rechtzeitig wieder von euch, wenn das Album rauskommt. Am 13. November ist es soweit, auf X. Und dann würde ich doch mal sagen, Prost.
Ja, cheers.
Das ist ziemlich leer.
Oh, das war ein guter Song.
Ich hoffe, ihr habt schon einen trockenen Hals bekommen und seid gespannt auf das Album. Da ich es bereits gehört habe, kann ich euch jetzt schon verraten, es ist ein richtiger Knaller. Ich melde mich dann rechtzeitig zur Album-VÖ im November mit dem zweiten Teil des Gespräches aus dem Pott. Bis dahin hört doch mal in die Single rein. Ich verlinke euch diese in den Shownotes. Das ist die Beschreibung bei dem Portal, über die ihr diese Folge gehört habt. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem, erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!